wir sind überhäuft von einer Unmenge von Fertigbackmitteln und Tütchen und alles Mögliche, was es da gab. Aber irgendwann merkt man natürlich dann, Moment, das schmeckt beim Kollegen ja genauso, logischerweise, weil der hat dieselbe Tüte. Und da wir damals schon keine Zusatzstoffe hatten, die gab es einfach gar nicht, ist der Weg dann auch in die Bio-Konditorei nicht weit.
Die süße Kunst. Ein Podcast über Konditorei und Desserts in und um Dresden. Hallo und herzlich willkommen zu Die süße Kunst, einem Podcast über handwerkliche Konditoreikunst und Patisserie in und um Dresden. Mein Name ist Janosch Förster, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Archiv der Kulinarik an der SLUB Dresden. Neben mir sitzt Professor Josef Mazerath, Ernährungshistoriker von der TU Dresden. Zusammen haben wir 2025 eine Ausstellung zur Geschichte der Konditorei und der Desserts gemacht. In unserem Podcast lassen wir aktive und ehemalige Konditorinnen und Patissiers zu Wort kommen. Wir wollen von Ihnen wissen, was bietet die handwerkliche Konditorei heute? Aus welchen Produkten wird die feine Patisserie hergestellt? Welcher Stil oder Trend ist heute angesagt? Gab es exquisite Desserts auch in der DDR? Und was trinkt man eigentlich am besten zum Abschluss eines Menüs? Kaffee oder doch lieber einen edlen Süßwein? Heute zu Gast ist Thomas Heller, Inhaber der Bio-Konditorei Bucheckchen in Dresden-Leubnitz. Hallo, schön, dass Sie da sind. Legen wir los.
Gibt es ein Konditoreierzeugnis, das Sie ganz besonders gerne mögen?
Also ich sag mal so, ich würde mal das über den Rohstoff definieren und das ist und bleibt nun mal die Schokolade. Das ist eigentlich das Lieblingsstück fast jedem Konditors.
Klingt so, dass sie fast auch roh essen.
Ja, in veredelter Form ist es trotzdem besser. Also ja. Schön zartbitter oder eine sehr kakaohaltige Vollmilchkuvertüre ist auch sehr lecker. Natürlich auch in der Verarbeitung dann zu Pralinen. Passt dann alles zusammen.
Mhm. Sie haben ja Konditor in den Jahren 1985 bis 87 in Tharandt gelernt.
Ja.
Wie war es da mit Schokolade?
Also genau gesagt im Chor Tartar. Das ist also noch ein Ort weiter oder ein Dorf weiter von Tharandt. Und ja, da sah es natürlich ganz schlecht aus mit der richtig guten Kuvertüre. Die wurde also dann wirklich nur eher unterm Ladentisch verwendet und verbraucht. Und wir haben dann die kakaohaltige Fettglasur verwendet. Aber auch da gab es dann schon gute oder Schokoladen, die nochmal veredelt wurden mit Kakao, dass der Geschmack dann noch besser wird. Da gab es dann zu DDR-Zeiten diesen L-Mix, der also Hochfrequenzmischer war. Und dort hat man dann die Schokolade, die es gab, nochmal gut veredelt.
Also man hatte dann Kakaonüsse, um die zu veredeln? Oder
Nein, man hat den Rohkakao verwendet. Ach. Kakaonüsse gab es dann auch noch nicht. Nee.
Ja. Aber das, also Rohkakao heißt eben, das ist zermahlen, sind zermahlene Kakaonüsse.
Genau, ja. Das ist richtig. Die sind doch fermentiert vorneweg, so wie man also das auch mit der Schokolade dann macht.
Mhm. Ja. Spielte das denn in der Konditorei da bei Ihrer Lehre eine große Rolle, Schokolade etwas mit Schokolade zu überziehen oder aus Schokolade herzustellen?
Selbstverständlich. Also einmal vom Geschmack her, einmal auch von den Leitsätzen der feinen Backwaren. Da stand zwar ab und zu mal, dass Kuvertüre verwendet werden sollte, aber es gehörte einfach dazu, dass Teegebäck mit Schokolade überzogen wird. Ich würde es jetzt mal als Schokolade bezeichnen und das andere als Kuvertüre. Und es zählt auch dazu, dass man eine Torte überzieht mit Schokolade. Das bringt optisch natürlich einen sehr, sehr guten und einen sehr vornehmen Eindruck, wenn man dann auf die überzogene Schokoladentorte noch mit Marzipan oder Ähnlichem arbeiten konnte. Mhm. Und das hat das Dekor dann auch mal richtig hervorgebracht.
Ja, wenn Sie heute auf die Lehre zurückblicken, ist da eigentlich alles enthalten gewesen, was Sie heute brauchen?
Ja, auf jeden Fall. Also das Handwerkszeug, was wir mitbekommen haben, war sehr, sehr, sehr gut. Wir konnten uns auch später dann auch behaupten, das war eigentlich überhaupt gar kein Problem für unsere Konditoren oder für mich oder für alle anderen Meister. Die Probleme lagen da eher woanders in der Ausbildung, die da gefehlt hat im wirtschaftlichen Bereich.
Mhm. Können Sie sich erinnern, welche Literatur Sie verwendet haben bei der Ausbildung?
Also wir haben natürlich unsere Fachbücher in der Schule verwendet und jeder Konditor und gerade hier in Dresden hat natürlich mindestens ein Weber bei sich im Schrank stehen gehabt. Ansonsten auf jeden Fall der Lehrbetrieb.
Ja. Also mit Weber meinen Sie den Konditor aus dem 19., frühen 20. Jahrhundert, der in Radebeul gearbeitet hat und viele Bücher publiziert hat.
Ganz genau. Er hatte ja dort die erste Schule, Konditoreischule, private Schule errichtet. Und ich sage mal so, es gibt einen großen Konditormeister in München, der meint sogar, dass Weber eigentlich ein Weltkonditor ist und der auch den Namen auch verdient hätte.
Also die Ausbildung im Betrieb war toll. Das war ein privater Betrieb?
Genau, das war die Konditorei Megis in Harter, das war ein privater Betrieb. Er hat, wie damals üblich, also es gab natürlich nur ein Geschäft, die Filialisten, das kam alles viel später und mit dem Einbetrieb, aber es waren noch viele Restaurants, die auch eingekauft haben bei uns damals oder bei der Konditorei Megis und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich auch dort gelernt habe, weil wir hatten dort auch ganz viele Sachen, die, ich sag mal, hier zum Beispiel in Dresden kaum noch jemand gemacht hat, weil die Zeit und die und der Druck viel höher war und auch die Margen viel höher waren mit anderen Sachen, ja, wo man auch Geld verdient hat damit. Und dort auf dem Dorf, würde ich jetzt mal so sagen, ohne abfällig zu sein, das finde ich immer schön, ein Dorf, gab es wirklich noch, dass man eine Leipziger Lärsche gemacht hat, dass wir Sahnerollen selber gewickelt haben und. Das war also untypisch für die Zeit damals in der DDR. Da ging alles schnell und es wurden also dann eher die schnellen Sachen hergestellt.
Ja, das ist die typische Rationalisierung, die DDR immer nach vorne gestellt hat.
Ja, genau.
Ja. Ja, also das heißt, in der Schule mussten Sie, hatten aber dann auch eine Berufsschule, oder?
Genau, wir hatten also auch hier in der Stadt eine Berufsschule. Wir hatten das duale Ausbildungssystem, was wir heute auch noch innehaben hier im Handwerk. Und wir haben das natürlich jetzt umgestellt. Jetzt hat man das wochenweise gemacht. Damals hieß es also 3 Tage arbeiten, 2 Tage Schule. Und wir hatten im Regierungsbezirk Dresden eine Konditoreischule und Bäckerklassen gab es, glaube ich, 3 Schulen hier im Regierungsbezirk Dresden. Und wir haben also dort in dem Unterricht alles gelernt, auch die Kuvertüre, auch das, was wir eigentlich ganz selten oder nie in den Händen hatten. Und das war schon eine gute Ausbildung, die wir damals hatten.
War das wöchentlich oder wie war das?
Das war in der Woche zweimal Schule, 2 Tage Schule und 3 Tage Praxis. Oh ja. So war das aufgeteilt, genau.
Und dann habe ich, wenn man von heute aus denkt, ja immer im Kopf, da sind sehr viele Frauen auch in der Konditorei unterwegs.
Das ist richtig und ich habe auch Statistiken noch mitgebracht und es ist auch so, dass es ganz, ganz viele Inhaberinnen von Konditoreien gibt. Das ist also, sind wir im Konditorenbereich ganz vorn. Und es war auch damals so, also ich weiß es von unserer Klasse, also wir waren, glaube ich, 5 Jungs und 20 Mädels dann in der Klasse. Sehr angenehm. Aber das ist sicherlich auch dem geschuldet, dass viele Mädchen also ein Beruf erlernen wollen, einen Handwerksberuf erlernen wollen und da liegt die Konditorei natürlich sehr nah. Das war damals schon so und heute genauso. Heute kommt noch der Hype dazu, der dann durch die Medien geht und ich merke es also auch bei mir und bei uns in der Ausbildung. Ich muss natürlich auch sagen, dass die Mädchen, Frauen, wie man es immer nennt, natürlich auch ein ganz anderes Gefühl für schöne Dinge haben, die für Farben, für das Zusammenspiel von Geschmack und Farbe und das muss man ihnen neidlos zuschreiben.
Mhm. Wenn Sie 87 fertig geworden sind mit der Lehre, dann geht es ja eigentlich strikt auf 89 zu, aber Sie haben zwischendrin dann nochmal eine Lehre als Bäcker gemacht, wenn ich es richtig weiß.
Ja, das war ja eine ganz verrückte Zeit damals und das lief alles so gut wie parallel. Also ich hatte dann die Konditormeisterschule angefangen und hatte dann aber noch während der Meisterschule noch den Bäckergesellen nachgemacht und habe danach dann gleich noch den Bäckermeister hinterhergeschoben. Und ja, es war sehr schade. In den 89, die Konditoren haben in ihrer Meisterprüfung natürlich immer alle Rohstoffe, die man braucht. Und das war dann auch wirklich die edelsten Rohstoffe, die es gab, hat man sich schicken lassen oder auf irgendwelche Wege gekauft oder irgendwie besorgt. Und es waren dann Ausstellungen mit den edelsten Sachen und mit den feinsten handwerklichen Dingen, die der Konditor hervorbringt. War bei uns dann natürlich nicht, 89 fiel das aus, weil es war Versammlungsverbot und das gehörte nun mal dazu. Und wir mussten dann unsere Sachen im eigenen Betrieb ausstellen und die Kolleginnen und Kollegen, wie sie waren, und auch die gesamte Prüfungskommission sind dann von Prüfling zu Prüfling in die Betriebe gefahren und haben sich das alles angeschaut. So war das damals.
Mhm. Ja, aber Produkte zu bekommen war noch ein Problem.
89 war es auf jeden Fall noch ein Problem. Also ich weiß noch, ich hatte für mein Zuckerschaustück, also Lebensmittelfarben, gebraucht oder auch für die einzelnen Desserts, weil heutzutage geht man damit auch sehr vorsichtig um. Aber wir haben ja für eine Meisterprüfung geübt und haben natürlich dort auch mit Kontrasten gearbeitet und ganz andere Ansätze gehabt und die habe ich mir also auch schicken lassen und alles andere gab es dann irgendwo mal hier schon zu kaufen, aber das waren echte Probleme oder ja, ganz spezielle Sachen, ist eben schwierig, Modellierhölzer zum Beispiel, das war schon mal schwer und da gab es aber zum Glück noch damals welche aus Elfenbein, wird es heute nie wieder geben. Das ist auch klar und so richtig so. Aber damals gab es dann die uralten Modellierstäbe aus Elfenbein und die gab es unter anderem auch bei Weber. Der hat ja nicht nur die Schule, sondern auch den Versand gehabt.
War denn 1990 eine Öffnung auch in eine weitere Konditoreiwelt, also in eine, die sich anders entwickelt hatte als in der DDR? Man konnte ja plötzlich nach Frankreich reisen, nach Belgien reisen, Pralinen angucken oder auch entsprechende Literatur bekommen, auch wenn man da nicht hingefahren ist.
Das war selbstverständlich eine völlige Öffnung für uns. Es hatten sich ganz neue Möglichkeiten ergeben. Und wir wollen das, sagen wir, nicht unbedingt von der handwerklichen Seite aussehen, sondern auch von den Dingen, von einfachen Pralinenformen, die wir ausgießen konnten. Das gab es also damals gar nicht. Wir hatten dann irgendwelche Blechdinger da von ganz früher. Und dann gab das alles im PVC oder je nachdem. Und das waren natürlich Sachen, die wir sehr, sehr schnell und doch sehr intensiv uns zugelegt haben. Und das war natürlich das Highlight. Von den Rohstoffen her, logisch, die waren dann da. Und wir hatten die Rohstoffe verarbeitet, wir hatten das gelernt. Natürlich nicht im täglichen Betrieb, das ist auch klar. Aber wir konnten damit umgehen. Aber die kleinen Hilfsmittelchen, die es dazu gab, die Betriebsmittel, die sind also dann neu gewesen, ja.
Aber so eine neue Ästhetik oder eine neue Gestaltung oder eine breitere Gestaltungsmöglichkeit als in der DDR gab es nicht oder ist das auch was Neues gewesen geworden?
Doch, natürlich die Einflüsse, die auf uns zukamen und auch die, ich würde es vielleicht auch anders machen, die Eindrücke, die wir uns geholt haben, dann in den anderen Ländern oder in den anderen Konditoreien, das machen wir übrigens heute immer noch. Also wir schauen immer noch in jedes Geschäft, was uns da irgendwo in die Nähe kommt oder auch gezielt. Wir sind in einem Vergleichsring des Deutschen Konditorenbundes und machen auch Reisen nach Frankreich und können uns das dort anschauen. Und ja, ganz genau, also man versucht dann auch verschiedene Sachen, die man gesehen hat, umzusetzen in seinem Betrieb, wo man denkt, das könnte passen und das ist eine schöne Sache. Nicht immer kommt das an. Also wir als Fachleute sehen das meistens anders als wie der Kunde. Das muss man dann auch irgendwann mal feststellen. Und ich sage es mal so, die Dresdner Eierschecke, die wird nie aus den Geschäften gehen. Und genauso ist das eben mit einer Laugenbrezel in Baden-Württemberg oder in Bayern. Und wir haben unsere Geschichte mit der Konditorei, ein Mohnkuchen gehört zu Schlesien dazu. Genauso wird das auch sein. Und natürlich gibt es dann noch spezielle Geschäfte. So hier in Dresden haben Sie auch besucht, das war zum Beispiel die, also wirklich eine sehr hochwertige Konditorei herstellen nach, ich sag mal, nach französischem Vorbild. Sicherlich auch ihren eigenen Charakter mit einbringen, das ist ganz klar. Aber das sind dann auch ausgewählte Betriebe, die dann auch ausgesucht sind. Man muss das dann auch immer unterscheiden können zwischen einem Tagesgeschäft oder einem besonderen Buffet oder eben einem besonderen Geschäft. Und da, das, glaube ich, können nicht alle Betriebe dann durchsetzen, dass wir hier plötzlich eine französische Konditorei in jedem Betrieb finden. Und ich glaube, das will auch der Kunde nicht unbedingt haben.
Haben Sie trotzdem sowas wie Spezialitäten, wo Sie sagen, da musst du ins Bucherecken gehen, wenn du das essen willst?
Das ist schwierig. Also ja, ich glaube, dazu gehören unsere Cashew-Ecken. Die sind also sehr, sehr, sehr beliebt. Und ich glaube auch bei den Mohnkuchen zum Beispiel, das ist auch eine Spezialität von unserem Geschäft. Und es ist schwierig bei uns, kommt ja noch dazu, dass wir im Biobetrieb sind und da liegen natürlich auch viele oder legen auch viele Wert drauf. Wir haben natürlich auch vegane Desserts und vegane Törtchen und Spezialitäten ohne Gluten oder die Leute kommen auch zu uns und möchten gerne eine Schmucktorte oder eine Schautorte, Schulanführung, Hochzeit und legen uns dann einen Zettel mit den diversen Allergien, die jeweils da sind, vor. Und wir sind doch darauf spezialisiert, daraus auch wirklich dann eine Schautorte und eine schöne Erinnerung dann zu machen. Ja.
Spannend. Ja, jetzt ist das Stichwort Bio schon gefallen. Wir haben gelesen, Sie sind 1993 schon, also kurz nach der Wende, auf Bio umgestiegen. Das scheint sehr früh zu sein. Was war da die Motivation vielleicht?
Ja, da muss man als erstes sagen, wir sind nicht komplett auf Bio umgestiegen, sondern haben mit Bio angefangen, weil wir Angst hatten, dass wir es wirtschaftlich nicht durchstehen werden, komplett umzustellen. Das Zweite ist natürlich genau das eingetreten, was vor uns schon angesprochen wurde. Wir sind überhäuft worden natürlich nicht nur von tollen Gerätschaften und tollen Rohstoffen, sondern auch von einer Unmenge von Fertigbackmitteln und Tütchen und alles Mögliche, was es da gab. Und wir sind natürlich ganz frisch dort reingestoßen und haben auch ganz, ganz viel probiert, wie viele alle anderen Kollegen auch. Und das ist auch nichts Verwerfliches, denke ich. Aber irgendwann merkt man natürlich dann, Moment, das schmeckt beim Kollegen ja genauso, logischerweise, weil der hat dieselbe Tüte. Und dann sagt man sich, gehen wir doch zurück zu unserem Ursprung und stellen verschiedene Produkte oder alle Produkte wieder um auf alte Rezepte, die wir gelernt haben oder mit denen wir gelernt haben. Und da wir damals schon keine Zusatzstoffe hatten, die gab es einfach gar nicht, ist der Weg dann noch in die Biokonditorei nicht weit. Und das ist auch ungewöhnlich bei uns gelaufen. Also das erste Bioprodukt, was wir hergestellt haben, war Speiseeis. Normalerweise fängt jemand mit Bio an, mit irgendwelchen Vollkornbroten oder Brötchen. Und wir sind aber dann auch auf die Biofachmessen oder auf der Biofach in Nürnberg gewesen und haben gesehen, dass es im Konditoreibereich gar nichts gab. Und wir haben dann angefangen halt mit Eis, Torten, Desserts und dann auch den Dresdner Stollen. Und so hat sich das entwickelt und wir haben dann die Konditorei als erstes umgestellt auf komplett Bio und dann auch den ganzen Betrieb 2005 komplett umgestellt auf Bio. Genau.
War es schwierig am Anfang, die entsprechenden Zutaten zu bekommen?
Auf jeden Fall. Also am Anfang war es so, dass wir auch in die Reformhäuser selber gegangen sind, um Rohstoffe einzukaufen, weil dieser Markt gerade, ich sag's mal, hier im Osten war ja total unerschlossen und es waren sehr, sehr wenige, die darauf Wert legten. Und es war schon kompliziert, ja.
Ja. Wenn man über Bio nachdenkt, denkt man bei Konditorei vielleicht also bei mir geht es immer zusammen, gleich auch an Süßes, an Zucker. Und Zucker ist ja auch in seinem Ruf ein bisschen ja, abgestürzt in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten.
Ja.
Wie süß darf es bei Ihnen sein in der Konditorei, wenn Sie Bio-Konditorei machen?
Ja, also da muss man schon weit ausholen. Also bei uns gibt es einen einfachen Spruch, so viel wie nötig und nicht so viel wie möglich. Das ist also ganz wichtig und gerade beim Eis gehört der Zucker dazu, damit die Cremigkeit zustande kommt. Zucker ist also auch gefrierhemmend und dadurch hat man natürlich ein ganz anderes Mundgefühl. Das ist also auch ganz wichtig. Ja, Zucker hat nicht mehr den besten Ruf, auch das ist so. Wir tauschen also dann auch gerade in verschiedenen Produkten das aus, entweder Honig oder Reissirup oder solche Punkte, die die Eigenschaften des Zuckers oder im Gebäck mitbringen, aber erstmal die Süßkraft nicht so haben, sodass das also auch nicht so unangenehm ist für die Leute, die jetzt weniger Zucker essen. Man gewöhnt sich ja daran auch. Und wenn man dann wieder ein Stück Kuchen oder ein Dessert zu sich nimmt, was so eigentlich gesüßt war wie früher, ist es dem Kunden zu viel Zucker. Und das muss man natürlich dann alles bedenken. Auch die Rezepte, die ganz uralten Rezepte vom Stollen, die wurden also auch angepasst. Dort wurde auch Zucker reduziert, damit man sich den neuen Gewohnheiten der Kundschaft anpasst. Da gibt es keine Frage. Und ich sage aber immer, ihr könnt ruhig Zucker essen, ihr müsst euch bloß bewegen.
Ja, naja, oder man muss halt einfach weniger essen. Das geht auch.
Ja, genau, das geht auch. No.
Wie sieht es mit den anderen Produkten aus, zum Beispiel im Bereich der Früchte? Achten Sie da auch sehr auf, also Bioprodukte müssen es auch sein, richtig?
Das bei uns ist heißt so 100% Bio.
100%, genau. Und dann muss man natürlich auch entsprechende Früchte bekommen. Und dann heißt es aber auch wahrscheinlich, dass die saisonal nur eine gewisse Zeit verfügbar sind. Achten Sie da auch drauf oder gibt es auch im Dezember dann Erdbeerschnitte?
Ja, das gibt es natürlich nicht. Also wir achten darauf, dass die frischen Früchte wirklich auch zur Erntezeit verarbeitet werden. Das ist ganz wichtig und ganz normal. Man hat natürlich auch Begehrlichkeiten, schaffen natürlich dann auch wieder den ganzen Wunsch, dann, dass die Zeit wieder rankommt mit den Erdbeerschnitten. Das ist ganz klar. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, dass die modernen Möglichkeiten, die es jetzt gibt im Tiefkühlbereich, dass wir also auch Tiefkühlfrüchte verwenden. Ja, ich habe bei Bärenbund, das ist also bei Wilsdruff, kaufe ich dann zur Erdbeerzeit dann aber die Erdbeeren vor Ort für meine Produkte, gerade fürs Eis, dass die doch das ganze Jahr über reichen. Und tiefgekühlte Pflaumen zum Beispiel für einen Pflaumenkuchen, das ist also nichts Ungewöhnliches. Aber ein Pflaumenkuchen mit einer frisch geernteten Pflaume ist ein Unterschied. Und das soll man wissen, das darf man merken. Und das ist also auf jeden Fall saisonal verarbeitet, genau.
Es gibt ja Menschen, die Brände herstellen aus Äpfeln und verschiedene Apfelsorten dazu benutzen. Und dann schmecken die auch anders, die jeweiligen Brände. Gibt es sowas in der Konditorei auch, dass man sagt, ich nehme eine bestimmte Sorte Äpfel, Pflaumen, Erdbeeren für eine bestimmte Art von Torte oder für eine bestimmte Art von Eis oder sowas?
Ja, also das gibt es auf jeden Fall. Wir sind da nicht ganz so dabei. Außer bei den Erdbeeren. Dort schwöre ich auf die Erdbeeren der Firma Bärenbund. Da muss man sich vorstellen, diese Sorte hat doch ein rotes Fleisch, also wenn man sie aufschneidet. Und vom Geschmack abgesehen, der Geschmack ist natürlich auch super, aber natürlich auch abhängig von dem Wetter und von den Umweltbedingungen, das ist klar. Aber wer wie wir natürlich ohne Farbe arbeitet, freut sich natürlich, wenn die Erdbeere schon von Haus aus eine richtig kräftige rote Farbe mitbringt, damit das Erdbeereis auch richtig ansprechend rüberkommt. Dort ist es also bei uns ganz wichtig. Ansonsten lieben wir natürlich den Boskop, den Backapfel schlechthin, das ist klar. Aber direkte, spezielle, sortenreine Früchte, nein, das machen wir nicht.
Aber könnte man sich doch vorstellen. Ne? Pardon, wenn man einen Apfelmus macht aus sortenreinen Äpfeln, das schmeckt durchaus sehr unterschiedlich. Ne?
Das ist richtig. Das ist auch logisch und gerade für verschiedene Produkte die verschiedenen Sorten zu verwenden, das macht echt Sinn. Na klar, ja.
Ja. Gibt es denn außer diesen typischen Produkten, die die Konditorei hat, also Mehl, Butter, Eier, Obst und so weiter, Beeren, auch Sachen, die vielleicht aus diesem Spektrum herausfallen? Also mir kommt in den Sinn, Ihr Sohn war ja bei Christian Hüms, ist auch Konditormeister, Ihr Sohn.
Ja.
Und Christian Hüms ist wiederum dafür berühmt, dass er Gemüse und Salat in der Patisserie verarbeitet. Also es sind bei ihm eher Desserts. Aber sowas färbt sowas ab auf Ihr Programm, auf das, was Sie...
Eher weniger. Das ist genau das, wo wir vor uns schon waren. Wir haben ein Ladengeschäft und wir können nicht immer das machen, wozu wir Lust haben oder was wir gerne machen wollen und wünschen. Sowas kann man machen, sehr gern, für Buffets, für spezielle Anfragen, wo wirklich uns auch freier Raum gegeben wird für solche schönen Experimente, will ich es mal nennen, für geschmackliche Variationen, die vielleicht im Laden oder im Tagesgeschäft nie unbedingt üblich sind. Aber ich sage, das Tagesgeschäft, da wäre die Menge, die wir produzieren, wahrscheinlich dann zu 50% übrig. Mhm.
Klar.
Aha. Das hindert uns daran.
Ja. Leuchtet ein.
Der Unternehmer kommt immer durch.
Muss ja auch so sein, aber Sie haben ja nicht nur das eine Ladengeschäft, wenn ich das richtig sehe, sondern exportieren sozusagen dresdenweit, ist das richtig?
Genau, wir haben also jetzt im Moment 85% Liefergeschäft. Wir beliefern hier sämtliche Bio-Geschäfte und Märkte, verschiedene Restaurants, auch Kinderküchen und beliefern das vorwiegend im Stadtgebiet Dresden. Da gehe ich dann schon mal ein bisschen weiter, also Radebeul, Coswig, Radeberg sind mit dabei und im Speiseeisbereich geht es dann noch bis in den Spreewald rüber oder nach Schmilka ins Biorefugium.
Okay.
Und der Stollen natürlich weltweit.
Ist das sozusagen, also gehen wir jetzt ein bisschen im Betriebswirtschaftlichen sozusagen. Haben Sie da genug Personal oder ist das vielleicht wie überall, dass Sie dann auch Personal suchen, um, ich meine, das ist ja dann ein ziemlich großer Absatzmarkt sozusagen für eine Bäckerei, Konditorei, um das zu schaffen?
Ja, also wir hatten bis vor kurzem überhaupt keine Personalprobleme und jetzt im Moment suchen wir Arbeitskräfte, das ist richtig. Wir sind da guter Dinge und hoffen, dass sich das bald löst. Und das ist kompliziert, ja, neue Arbeitskräfte zu finden. Wir denken, dass wir es schaffen, aber es ist für ganz, ganz viele Unternehmen eins der größten Probleme. Mhm. Und wir werden uns oder wir müssen uns auch darauf konzentrieren, dass wir jetzt, wir wollen jetzt neu investieren, dass wir die Investitionen so tätigen, dass wir Personal oder Arbeitszeit sparen, um unsere tägliche Arbeit auch zu schaffen.
Hm. Und Sie bilden auch selber aus?
Ja, das ist selbstverständlich.
Gut. Also wer jetzt den Podcast hört und das Gefühl hat, ach, Konditor wäre vielleicht auch was für mich, kann sich ja dann bei Ihnen melden sozusagen.
Sehr gern, sehr gern.
Ich würde gerne nochmal nach Gestaltung fragen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Richtungen im Moment in der Konditorei. Also gibt da welche, die sind dabei, eher Comics aufzugreifen, wie die Chefin vom Konditorenbund Schlieb, Hake Burchardt. Dann gibt es aber auch welche, die, sehr naturnah arbeiten, wo man dann auch Waldböden oder sowas macht. Oder sehr sachlich, wie als Bauhaus anschließend oder sowas. Wie würden Sie Ihre Gestaltung beschreiben? Gibt es da, ist das eher aus der Tradition gewachsen, aus der Sie in Ihrem Haus kommen, Ihre Eltern oder sowas? Oder aus der Lehre? Oder woher kommt das eigentlich, wenn Sie was gestalten, eine Hochzeitstorte machen beispielsweise? Oder
ja. Also bei einer Hochzeitstorte ist der Kunde der König, das ist klar, weil die kommen meistens entweder schon mit dem ganzen Hefter und ganzen Zeichnungen oder Fotos zu uns in den Betrieb, so wie sie sich das wünschen, und von der wollen wir das haben, von dem Foto wollen wir das haben. Und so gestaltet der Kunde dann selber. Wir können ihn dann höchstens noch darauf hinweisen, dass verschiedene Techniken nicht auf eine Sahnetorte passen, weil es zu schwer ist zum Beispiel oder versinken. Man müsste also einen anderen Grundcreme verwenden, der das auch stabil hält oder auch von den Farben her. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Sachen, die vom Kunden schon ankommen. Von der Gestaltung oder von der freien Gestaltung, wenn wir davon sprechen, da ist es schon so, dass wir natürlich auch Trends nachgehen. Die Trends sind auch generationsweise anders. Also wenn ich heute ein Naked Cake oder wie es alles heißt sehe, dann sträubt sich bei mir das Nackenhaar, das hätte es früher nie gegeben. Also eine ordentlich eingestrichene Torte, das ist Bedingung, und da hätte mir mein Meister die wahrscheinlich irgendwo hinterhergeworfen vor Wut, wenn er das gesehen hätte. Aber heute ist das halt modern, und auch die Blumen, die man jetzt nimmt, die Frischblumen, die man drauflegt, ist optisch für mich ein absolutes Highlight mit Beeren gemischt und frische Blumen. Muss natürlich alles passen, ist klar. Ist für mich ein Highlight, sieht super schön aus und wäre aber früher nie denkbar gewesen. Es muss alles essbar sein. Ich habe noch in meiner Schule gelernt, Blau gehört überhaupt nie in die Konditorei. Heute verwenden wir alle Farben, die es überhaupt gibt. Natürlich auch wieder so viel wie nötig, ganz dezent. Das ist also auf jeden Fall einmal generationsabhängig. Meine beiden Kinder, beides Konditormeister, garnieren ganz anders wie ich. Ich bin dann eher schon mit dem Lambrecht aufgewachsen, also eher so diesem Bauhausstil, ein bisschen geradlinig und nicht ganz so verschnörkelt. Sicherlich kann ich auch mit der Schokolade eine schöne Kante machen oder ein schönes Ornament, das ist klar. Aber das ist ein ganz anderes Stil.
Mhm. Aber Handwerk machen Sie alle drei, Ihre beiden Kinder und Sie auch.
Ja. Ja, genau.
Wird nicht gepusht.
Nee. Das machen wir nie.
Ja. Ich bin ein großer Fan von Ihren Milchknoten, und ich habe die ja auch gesehen, wie sie bei Ihnen aufgehen, sehr, sehr langsam. Sie haben da einen eigenen Raum, in dem die über Nacht, wie viele Stunden weiß ich gar nicht, gehen können, bis sie sich entwickeln. Ne?
Ja.
Sind das denn Sachen, die aus der Tradition kommen? Oder, also ich habe jetzt im Hinterkopf so ein bisschen. In den 90er Jahren gab es so ein Schlagwort wie Brötchen ohne Luft, die also sich auf eine Backtradition der DDR berufen haben, die eben sehr traditionell war, im Gegensatz zu den neuen Sachen, die Sie ja eben auch schon beschrieben haben, wo man dann Backmischungen hat und nur noch Wasser dazu gibt.
Ja, also es ist so, hier gehen wir jetzt in den Bereich der Bäckerei. Mhm. Das ist ein anderer Beruf, und das ist auch eine ganz andere Philosophie. Und hier ist es so, dass ganz, ganz viele wieder zu den Ursprüngen zurückkommen. Wir haben jetzt ganz viele Betriebe, die eine Langzeitführung der Teige haben. Entweder, auch bei uns ist das so, dass man mit Vorteigen arbeitet, dass man mit Sauerteigen arbeitet und die Teige sich selber sozusagen entwickeln lässt. Und genauso ist das mit dem Raum, den Sie angesprochen haben, das ist unser Reiferaum. Dort können die also zwischen 17 und 20 Stunden ganz in Ruhe sich entwickeln. Die Hefe kann anfangen zu gehen und es kann sich Geschmack entwickeln. Es ist auch ganz wichtig, weil in diesen Langzeitführungen auch schwer verdauliche Stoffe schon abgebaut werden und damit auch diese langzeitgeführten Teige auch für ganz, ganz viele Menschen besser verträglich sind als wie das schnell hergestellte. Ich will niemanden schlecht machen. Und das Zweite sind natürlich die Backhilfsmittel, sage ich mal, die man verwenden kann. Da spreche ich noch gar nicht mal von der fertigen Tüte, wo bloß Wasser reinkommt, sondern von Backmitteln, die also mit Emulgatoren vollgestopft sind. Mhm. Die natürlich das überhaupt erstmal zulassen, dass ein Brötchen so groß werden kann, dass es so stabil ist und das auch hält. Also wir haben Backversuche gemacht bei uns mit Emulkatoren und mit unseren Brötchen. Unsere Brötchen sind kleiner, klar. Die wiegen genauso viel wie ein anderes, was doppelt so groß ist, aber kann eben nie so groß werden. Und bei unseren Backversuchen waren eben unsere Brötchen mit der Rezeptur, die wir verarbeiten, auch fast doppelt so groß. Und das ist natürlich dann, das Auge kauft mit und der Kunde ist der Entscheider, der dann auch überlegt, wenn das ein Fliegengewicht ist in der Hand und so groß ist, dann kaufe ich eigentlich auch die Luft dazu, die da drin ist. Und das muss man sich dann auch überlegen. Ja.
Ja, also die Gesundheit ist ein Argument. Ja, man sagt ja, dass viele Allergien aus diesen schnell gebackenen Brötchen entstehen oder schnell geführten Teigen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Frage, das haben Sie ja auch angesprochen, des Aromas. Wenn ich Hefe lange gehen lasse, komme ich zu ganz anderen aromatischen Resultaten. Also es ist sehr viel leckerer, um es mal platt zu sagen.
Genau, ist auch so. Und das ist ja nicht bloß in unserem Bereich so. Das geht beim Wein, beim Bier, beim Käse. Egal, was man macht, bei der Wurst, eine luftgetrocknete Salami hat einen ganz anderen Geschmack als eine schnell getrocknete oder schnell geräucherte. Und auch jeder Wein, der Zeit hat, sich zu entwickeln, ist voll aromatischer.
Mhm. Ja. Aber haben Sie denn jetzt Sachen aus dem Sortiment Ihrer Eltern übernommen, was noch irgendwie weitergeht bei Ihnen?
Da muss ich überlegen, wir haben ganz viel übernommen, ja, aber eben, wie ich vorhin schon sagte, auch viel angepasst dann auch auf die neuen Wünsche oder auf neue Bedürfnisse der Kundschaft. Ne? Klar, beim Stollen, den gab es schon immer und das Rezept ist auch das von meinem Vater, das ist klar, aber eben, wie gesagt, wir haben den Zucker auch reduziert, haben auch in der Backeigenschaft ein bisschen was oder in der Herstellung ein bisschen was geändert. Bei der Eierschecke ist auch außer dem Quark zum Beispiel, ist doch auch noch dieselbe Rezeptur. Und doch der Mohn, der wird also gequetscht bei uns und auch nie irgendwie vermahlen oder kommt schon gemahlen an, sondern er wird wirklich von der Pike auf verarbeitet. Und da haben wir auch ganz viel aus dem alten Rezept übernommen.
Ne? Ja, klar. Die Eierschecke in der Bio-Konditorei, muss man die mit Vanille machen oder?
Nee, eigentlich nie. Die Eierschecke kann man mit Vanille machen, kann man mit ein bisschen Zitrone machen. Das ist ja das Schöne an den vielen kleinen Betrieben, die es hier in Dresden Gott sei Dank noch gibt. Und ich finde ja dieses Zusammenspiel von der süßen Eierschecke und dem herzhaften Quark und diese Komponente zusammen, es ist ein bisschen Vanille drin bei uns, ja. Mhm. Das ist das, was wir als Zusatz reingeben, keine Zitrone. Und der Unterschied vielleicht zwischen einer Bio-Eierschecke und einer anderen Eierschecke ist, dass wir unsere Eigelbe ein bisschen blass sind und die Unterschiede leider nicht ganz so stark zu sehen sind zwischen Quark und Eierschreck.
Ja. Aber aromatisch ist ja ein Erlebnis, das kann ich unterstreichen.
Danke.
Und es ist auch wirklich Vanille drin,
ja. Ich jetzt mal von aus. Genau, also wir haben ein Vanillekonzentrat. Das ist auch bewusst so gewählt. Wir haben natürlich auch abgeriebene Vanille da und wir haben auch Vanilleschoten da. Das ist klar, aber in der Produktion und bei den Preisen, die Vanille jetzt an den Tag legt, haben wir vorbereitete Vanille konzentriert und können das damit besser dosieren. Es geht eigentlich nur darum.
Ja. Wenn ich bei den Trends noch was fragen darf, Sie haben das eben schon gesagt, dass Sie wenn Sie eine Reise machen, an einer anderen Konditorei nicht vorbeigehen. Das ist ja sicher ein ganz wichtiger Kontakt, um zu sehen, was machen die anderen und wo liegt der Trend, wo geht es hin. Aber es gibt ja vielleicht auch noch die Frage, machen Sie auch Reisen in bestimmte Länder, Städte, Gegenden? Oder gibt es auch eine Vermittlung, die auf anderem Weg stattfindet? Also ich denke jetzt beispielsweise ans Internet. Es gibt ja sehr viele Videos heutzutage. Oder auch an Bücher.
Genau, ich denke, das ist auch wieder eine kleine Generationsfrage. Ich greife da eher mal zur Fachzeitung oder zur Fachzeitschrift, was die anderen dann wahrscheinlich eher übers Internet rauskriegen oder über andere Kommunikationen. Und spezielle Reisen oder so machen wir da auch nicht. Wie gesagt, ich Wir sind im Deutschen Konditorenbund natürlich mit angesiedelt und dort gibt es also verschiedene Wirtschaftskreise. Und mit diesen Kreisen machen wir unsere Reisen ganz speziell. Wir können uns dort die Betriebe mit, oder das wird organisiert, wir können die Betriebe von innen und sehen und können wirklich alles abfragen. Wir können nach Rezepten fragen, das wird vorneweg alles geklärt. Und wir sind da, so wie gesagt, in Frankreich gewesen, in Lyon gewesen, wir sind auch in Wien gewesen. Und da sieht man schon ganz, ganz tolle Sachen und nimmt eigentlich immer neue Ideen mit. Auch wenn man mal keine Ideen mitnimmt, nimmt man aber ein unheimliches Feedback und eine Emotion mit, die aufbauend ist und dann im Betrieb wieder umgesetzt werden kann.
Und was empfehlen Sie für Getränke zur Konditorei,
Konditoreiprodukten? Ja, das ist die Kaffeespezialitäten, denke ich, daran denkt jetzt jeder. Und ich persönlich bin der Kakaotrinker. Und auch da gibt es ganz, ganz große Unterschiede und ganz, ganz viele verschiedene Herstellungsarten. Also ich liebe natürlich die Kuvertüre aufgelöst in heißer Milch. Das ist für mich Kakao. Aber die nächste Stufe wäre dann wirklich dann die Rohkakao eingerührt. Das geht genauso. Ich persönlich mische mir sonntags noch ein bisschen Gewürze mit in den Kakao. Also ich trinke sonntags immer einen selbstgemachten Kakao mit verschiedenen Gewürzen, die ich mir da so raussuche. Das sind immer auch nach Jahreszeit, also typische Weihnachtsgewürze. Die schmeckt mir am besten im Kakao.
Also Zimt ist das?
Zimt nicht unbedingt, aber eher so die Kardamom-Richtung. Ja. Das ist also ganz lecker.
Und im Sommer, was nimmt man im Sommer?
Ja, da lasse ich ihn auch meistens pur.
Okay.
Genau.
Ja. Eiskalt vielleicht.
Ja.
Obwohl Eiswürfel ist dann schon wieder verfälschen.
Das ist richtig, aber früh zum Frühstück geht schon warmer Kakao. Ja. Genau. Okay. Ja, und ich gebe auch ehrlich zu, in der Weihnachtszeit geht auch mal ein Schuss rum rein.
Und noch unsere Frage zum Menü. Würden Sie das mit einem Dessert abschließen oder eher mit Käse?
Persönlich ist es ganz, ganz einfach. Ich esse keinen Käse. Da ist das wirklich ganz einfach. Und wir haben einmal in einer Sternküche oder im Sternerestaurant essen dürfen, in dem unser Sohn gearbeitet hat. Und die Leute wussten ja, wer kommt. Und wir haben uns also ein Menü rausgesucht und durften von allen anderen drei Menüs, die es da noch gab, noch das Dessert noch mitessen. Also ich würde auf jeden Fall mit Dessert beenden.
Ich vermute, das waren dann auch Desserts, in denen Salat oder Gemüse verarbeitet war.
Ja, sicher. Es war natürlich der spezielle Konditor oder Patissier, Christian Hüms, der dort Chef-Patissier war. Und ich habe das auch gesagt, das ist so ein Essen in so einer Sterneküche mit diesen Desserts hinterher. Es ist nie unbedingt ein Essen, es ist wie ein Theaterbesuch. Es ist einfach ein Erlebnis. Ja. Und ja, satt wird man auch noch.
Das ist, glaube ich, ein treffendes.
Aber ist das für einen Konditor eine Herausforderung, dann auf einmal sowas, so ein Dessert zu haben, in dem so ungewöhnliche Produkte drin sind?
Eine Herausforderung? Nein. Im Gegenteil, das ist eine Spannung und das, die Erwartungen sind sehr hoch. Und ich bin von Christian noch nie enttäuscht worden.
Ja, toll. Und getrunken haben Sie dazu?
Das wurde uns dann von den Weinsommeliers zu jedem
Dessertwein,
zu jedem Gang und zu jedem Dessert extra gereicht. Und da musste ich mich auch auf die verlassen, die sich besser damit auskennen.
Okay.
Klasse. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch, für die Insights in eine Biobäckerei und Konditorei.
Sehr gern. Und
vielen Dank, dass Sie da waren.
Es hat mich sehr gefreut. Ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte.
Spannend.
Vielen Dank.
Das war Die Süße Kunst, ein Podcast über Konditorei und Desserts in und um Dresden. Hinweise auf weitere Folgen finden Sie in den Shownotes. Tschüss, bis zum nächsten Mal.